Dabba dabba dabam bam. Henry Jackman mit Race to Libertalia aus Uncharted 4. Thomas Steuer redet einfach weiter, obwohl die Sendung schon on air ist und wir sind immer noch hier.
Entschuldigung, ich habe schon getrunken.
Was denn? Wasser?
Ja, Bier.
Ah, ja, lecker. Lecker Bier.
Lecker Schmecker.
Das ist Köln Campus Controller.
Die gute Sendung auf Köln Campus.
Teilen wir uns jetzt ein Mikro. Vor allem, ja, das Schöne ist, ich höre deine Stimme durch deinen Brustkorb,
auf Köln Campus.
Der an deinem Rücken vibriert.
Ja, der an meinem Rücken vibriert.
Die Härchen stehen langsam auf.
Oh ja.
Und du spürst die Vibration.
Mhm. Welcher Titel? Die Vibration des Titels. Thomas Steuer, du bist hier.
Jo.
Schieß los.
Lässt sich nicht vermeiden.
Top 5.
So, Top 5?
Du hast glaube ich, Konzept mit Ausnahme, mit einem, also ich glaube, außer Wayne hast du und ich relativ viel gespielt. Du hattest, glaube ich, keine großen Probleme,
aber auch,
Top 5 zu finden, oder?
Ja, aber auch relativ.
Relativ?
Viel. Ja, ich habe ja auch, wie du auch, machen ja beide auf dem Handy, im Smartphone eine Liste mit Sachen, die wir durchgezockt haben.
Korrekt.
Durchgezockt waren das nicht so mega viele. Irgendwann wie mal angezockt und rumgedödelt, auf jeden Fall. Aber eine Top 5 habe ich gerade noch so hingekriegt.
Dann schießen Sie los.
Platz 5 habe ich Virginia genommen. Ich weiß nicht, ob heute Abend schon irgendwer Virginia hatte, weil ich gerade erst hier angetanzt bin.
Ist ein Staat in den USA? Ist ein Staat in den USA? Virginia?
Ein Staat. Ach so, ja. Ich habe gerade überlegt, ein Staat in den USA. So, welches Rennen hat da begonnen? Okay. Ja, ist ein Staat in den USA, ist aber auch ein Spiel von einem relativ kleinen Indie-Entwickler.
Ja.
Auch ein sehr abgedroschenes Wort. Und es ist unterm Strich ein Walking Simulator, also ein Exploration-Game, wenn du so willst. Das heißt, Ego-Perspektive, irgendeine Geschichte erleben, durch die Gegend laufen und ab und zu mal Sachen anklicken dürfen, den Rest quasi nur Story erleben. Und es ist ein bisschen so vom Feeling her so ein bisschen aufgezogen wie Twin Peaks. Auch so eine kleine einsame Stadt. Es gibt einen vermeintlichen Mordfall. Es gibt zwei Ermittler. Entwickler. Sorry, ich habe echt schon getrunken, das ist echt krass. zwei Ermittler vom FBI. Und bei den beiden Ermittlern gibt es auch ein kleines Problemchen, wie dass die sich auch nicht so ganz grün sind, aus diversen logischen Gründen. Und dadurch
entwickelt
sich
eine recht. Die Frau des anderen. Die Mutter des Vaters.
Nee, gar nicht, aber ich will auch gar nicht großartig spoilern, warum es da noch einen Disput gibt. Also die Oma hat damit auf jeden Fall nichts zu tun.
Okay.
Das Spiel ist in einem sehr schlichten Comic-Style gehalten. Jetzt nicht in 2D, aber in so einem sehr, sag ich mal, Low-Polygon-Style. Also in einem sehr altmodischen Comic-Style. Und das Besondere an dem Spiel ist einfach, dass es kein gesprochenes Wort gibt.
Oh.
Also du erlebst die ganze Geschichte nur, in Anführungsstrichen nur, durch Sachen, die passieren. Es wird aber nichts kommentiert, es wird nichts gesagt. Du kannst Dinge lesen, die auf dem Screen passieren. Es gibt aber nicht wirklich so eine Art roten Faden in dem Sinne, dass du halt genau gesagt bekommst, was jetzt Sache ist.
Wir merken, das macht das Ganze recht spannend. Es wird im Laufe des Abends auf jeden Fall hitziger, weil wir nehmen jetzt schon hier unseren Tommy in die Zange. Alex, Story Exploration ist dein Ding.
Ja, ja. Ja, ich habe Virginia selber nicht gespielt, deswegen muss ich mich jetzt auf Tommys Aussagen verlassen, was mir generell schon nicht ganz geheuer ist. Aber sage mir, Thomas, die Gretchenfrage, die mich immer beschäftigt bei Walking Simulator.
Schon lange her, dass
das Spiel dann vorbei war.
Ja.
Hast du gedacht, okay, das hat jetzt alles irgendwie zusammengepasst und ist rund, oder war das so hä?
Also zusammengepasst hat es auf jeden Fall, aber ich musste so ein bisschen nachlesen, um alles zu raffen. Weil wie gesagt, dadurch, dass du halt überhaupt nichts gesagt bekommst, ja, oder wie bei Super Mario, da habe ich manchmal auch die Story nicht so ganz kapiert. Ich meine, klar ist klar, dass man danach ins Netz geht, sich ein paar Zusammenfassungen, Interpretationen durchliest. Hat Mario jetzt die Prinzessin bekommen oder nicht? Das ist ja nie so ganz
dann auch auf einschlägige Seiten geht und guckt, wie er sie bekommen hat.
Ja, gut, jetzt auf RedTube war ich schon länger nicht mehr. Aber ich meine, klar, in die Richtung könnte es natürlich gehen. Bei Virginia ist es nicht der Fall gewesen. Trotzdem habe ich mich ein bisschen informiert und war dann doch am Ende doch sehr überzeugt davon. Mhm. Was Virginia ganz geil macht, so in der Darstellung der Geschichte, ist, dass es als eines der wenigen Videospiele überhaupt mit sehr scharfen Schnitten einfach arbeitet. Das heißt, du läufst ja wirklich nur in der Ego-Perspektive rum, kannst komplett irgendwie Räume und Landschaften erkunden und dann natürlich ab und zu mal interagieren, per A-Klick mit irgendwas, wenn du irgendwas gefunden hast, wo es weitergeht. Mhm. Das Spiel macht es aber eben auch so, dass du manchmal einfach durch die Gegend läufst, willst dir irgendwas angucken und auf einmal kommt sofort ein Cut. Batsch! Und du bist im nächsten Szenario, im komplett nächsten Raum. Teilweise auch in einer anderen Zeit, wenn du so willst. Und das habe ich so in der Form noch nicht bei einem Walking Simulator erlebt. Und das war immer ganz gut in Szene gesetzt.
Alles klar. Virginia, also auf Platz 5.
Nehme ich jetzt einfach mal so hin.
von Thomas Streit.
Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dass man nachzuholen, auch wenn man da wirklich nicht viel macht.
Für mich festgestellt, dass ich diese Walking Simulator aufgegeben habe. Jedes Jahr habe ich eine Liste von diesen Spielen und ich habe sie immer auf meiner Wishlist bei Steam und ich habe seit 3 Jahren keins davon gespielt.
Aber warum machst du es nicht? Ich meine,
es
geht keine 3 Stunden. Du könntest, wenn du einen Film gucken kannst, falls du dazu in der Lage bist, ich bin es ja nicht, ich penne ja immer ein, wenn ich alleine Filme gucke. Aber wenn du einen Film gucken kannst, dann spiel das Spiel. Das Einzige, was mich bei Virginia halt wirklich dann wachgehalten hat, war echt die gute Story und dass man eben ab und zu mal A drücken muss. Mhm. Aber das hat sich gelohnt.
Ja. Ich war auch immer überzeugt, vielleicht kriegt es mich irgendwann wieder. Aber gut, machen wir weiter.
Reden wir einfach über Platz 4. Reden wir nicht mehr darüber, reden wir über Platz 4.
Wollen wir dich einen Song spielen jetzt oder wie war der Plan?
Nee. Machen wir einfach weiter.
Nee, machen wir nicht. Okay. Nee, komm, lass.
Können wir das rausschneiden? Können wir das rausschneiden? Ja? Okay, gut. Gut, Platz 4, Titanfall 2.
Aha, oh, ja. Das ist ein interessanter Titel.
Ja, wenn Titanfall 2 hat mich so ein bisschen überrascht. Ich war jetzt nicht großartig gehypt, obwohl ich Titanfall 1 echt gerne gespielt habe. Aber Titanfall 1 war ja Multiplayer-only. Wir haben sogar damals, glaube ich, mal zusammengezockt irgendwie in der größten Runde. Und es war ein sehr geiles Multiplayer-Spiel. Aber so bei Titanfall 2 war es halt auch irgendwie so, ich war auch so ein bisschen Shooter-müde. Habe ja auch super viel Destiny gespielt in den letzten Jahren irgendwie. Dann war irgendwie so, ja, brauchst du das jetzt unbedingt. Oh, mal gucken.
Und es kam halt auch zwischen den zwei Top-Shootern, also zumindest so von den Platzhirschen. Ich glaube, es kam genau eine Woche zwischen Call of Duty und Battlefield 1.
Ist richtig.
Dazwischen lag es einfach so, ich glaube, der schlecht gewählteste Release-Zeitpunkt des Jahres.
Auf jeden Fall. Und die Verkaufszahlen sind richtig krass eingebrochen, so im Vergleich zum 1er, der auch einfach random in einem März erschien, exklusiv für die Xbox One, die gerade neu rauskam und sich natürlich, vor allem hierzulande, überhaupt nicht verkauft hat. Deswegen habe ich mir auch gedacht, so was hat sich EA jetzt wieder dabei gedacht? Letzten Endes hat sich rausgestellt, sie wollen das Spiel jetzt ein bisschen länger vermarkten. Es kommen super viele DLCs, die alle gratis sein werden. Von daher, damit wollen sie zumindest an den Multiplayer die Leute jetzt dauerhaft binden. Was aber Titanfall 2, was an Titanfall 1 ja sehr kritisiert wurde, was Titanfall 2 jetzt hat, ist ein Story-Modus. Von dem ich jetzt persönlich auch nicht viel erwartet habe. Also bei Call of Duty Black Ops 3 zum Beispiel, letztes Jahr habe ich einen Story-Modus 2 Missionen gespielt und dann keinen Bock mehr gehabt. So, ne? Man kauft so ein Spiel für einen Multiplayer. Und bei Titanfall 2 war es aber so, dass ich vielleicht eine Stunde Multiplayer gespielt habe und der ist immer noch cool und geil und so weiter. Und dann habe ich den Singleplayer angefasst und war mega überrascht davon. Also um mal kurz zusammenzufassen, Titanfall 2, was da abgeht, ähnlich wie bei Call of Duty, weil ein paar Entwickler von Call of Duty am Start sind, ist ein super schnelles Spiel, so verglichen auf der Konsole, ein 60 FPS-Shooter. Ich bin in Destiny gewohnt, was in 30 FPS läuft, da muss man sich schon ein bisschen wachhalten bei. Schon viel Kaffee trinken, damit man da nicht mal einschläft. Titanfall 2, super schnelles Spiel, arbeitet auch viel mit diesem Wall-Running-Prinzip, dass du halt irgendwie an die Wände springst, da vorbeiläufst, abspringst und so weiter und quasi in der Luft deine Gegner abknallst. Und was Titanfall 2 eben auch auszeichnet, ist eben, dass du den Titanen steuerst, dass du immer mal wieder so einen Mech rufen kannst zwischendrin, der eben auch alles wegrasiert da. Da gibt es auch wieder 5 oder 6 neue Mechs, die alle möglichen Spezialfähigkeiten haben, die teilweise auch fliegen können und so weiter und so fort. Und diese dämliche Kampagne, die irgendwie 7 Stunden geht, hat es ja echt geschafft, diesen ganzen Scheiß super abwechslungsreich reinzubringen. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal bei einem random Mainstream-Ego-Shooter so eine abwechslungsreich gestaltete Kampagne. Ich bin echt schon
völlig... Eine geile Kampagne!
Ja, also vor allen Dingen so Level-Design-mäßig machen die echt viel geilen Scheiß. Hätte ich nicht erwartet.
Ja, aber das ist ja, fand ich, wirklich das Schöne an Titanfall 2, dass sie da wirklich auch ein bisschen rein investiert
haben. Du hast es auch gezockt.
In diesen Flow. Ne? Also ja, dieser Flow hat einfach wunderbar funktioniert in dieser Kampagne. Es war ein ja, Ding, was ich so nicht erwartet hätte.
Dass ich auch, man auch, überhaupt nicht.
Auch so eine, es war auch so ein bisschen cheesy, es war auch so ein bisschen, hat sich nicht selbst ernst genommen,
ja.
War aber dabei nicht irgendwie so, das war nicht kalkuliert irgendwie, also es war vielleicht irgendwo kalkuliert, aber man hat es nicht zu krass gemerkt, es war nicht so, weiß ich nicht, Michael Bay-esque.
Nee, also es war ja auch so von der Inszenierung jetzt auch nicht super krass. Es gab jetzt nicht alles mega krasse Explosionen und so weiter und Cutscenes bis ans Ende aller Tage und so weiter. Die Story, die Geschichte an sich mit den ganzen Charakteren war auch eher so Beiwerk. Es war viel mehr, wie sie das Gameplay dieses Shooters halt eingesetzt haben, um super abwechslungsreiche Level zu gestalten.
Ja, da stand halt das Gameplay vorne.
Gesehen, ja.
Was ich auch schön fand, war vor allem auf den Konsolen, du hast ja auf der One wahrscheinlich
gespielt. Auf der One gespielt, ja.
Es ist einer der Shooter, der halt auch mal wieder richtig flüssig läuft.
Mega.
Und da hast du jetzt gerade die großen Titel, auch wenn er jetzt so ein bisschen in die Singleplayer-Sachen geht, die brechen dann auch schon mal gerne ein. Sagen wir mal einen Gears of War 4 jetzt, einen Battlefield 1.
Die brechen beide wirklich ein?
Leisten halt von der Framerate. Ja. Und Titanfall 2 sieht halt nicht so überragend aus, hat aber dafür einfach ein konstantes...
Wobei man jetzt nicht sagen sollte, dass es schlecht aussieht, aber es ist tatsächlich...
Nein, es sieht nicht schlecht aus, aber vom Detailgrad, also...
klar, das war ja so ein bisschen wie mit Call of Duty da, also die letzten Jahre, genau. Ja auch schon immer so, das merkt man auch der Serie, dass es halt super flüssig läuft und es wirklich nie Einbrüche gibt. Und das brauchst du bei dem Gameplay auch. Es ist echt eine krasse Umgewöhnung, wenn du jetzt von Destiny kommst, was quasi nur mit der Hälfte der Geschwindigkeit läuft und dann zu Titanfall in den Multiplayer rüberwechselst. Du musst dich wirklich erstmal so ein paar Runden eingewöhnen, um mit dem Speed irgendwie überhaupt mal klarzukommen. Was jetzt bei Titanfall 2 auch so ein bisschen ist, das haben sie, glaube ich, auch ein bisschen verändert im Vergleich zum Vorgänger, ist, dass die Multiplayer-Arenas halt Arenen wesentlich größer sind. Also es ist schwieriger, sich so ein bisschen reinzufinden da, um die Map überhaupt mal zu lernen. Also die ersten Matches werden auf jeden Fall so aussehen, du rennst irgendwo rein, batsch tot, du rennst irgendwo rein, batsch tot, du rennst irgendwo rein, batsch tot. Quasi meine typische Counter-Strike-Experience als 14-Jähriger bis 20-Jähriger. Und das ist bei Titanfall 2 am Anfang auch so, aber man kommt auf jeden Fall rein.
Schön, das war doch mal kurz und knackig zu Titanfall 2.
Ach, die 16 Minuten,
Steuern, Bad 4.
Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir spielen was aus Virginia, aus deiner Top 5.
Ja, gerne.
Sojourner's Truth von Lyndon Holland.
Sehr schöner Song.
Köln Campus Controller. Videospiele 2016.
Ja. War ein gutes Jahr.
Ich fand auch.
Videospiele auf jeden Fall.
Ich kann nichts anderes dazu sagen. Ja. Wir machen weiter Top 3. Tommy, schieß los.
Mein Platz 3 ist Inside.
Inside?
Hast du auch gespielt, ne? Ja.
Nachfolger von Limbo.
Genau, ist der Nachfolger von Limbo. Ich habe jetzt vergessen. Playdead hieß das Studio, ne?
Genau. Ja.
War auch wieder ein Side-Scroller, war auch wieder sehr düster gehalten. Man hat wieder einen kleinen Jungen gespielt, der jetzt ein bisschen,
Farbe hat.
Der hat Farbe, der war ein bisschen ausgestaltet. In Limbo war es ja einfach nur eine Silhouette von einem dunklen Hintergrund. Hier im Hintergrund wird noch so ein bisschen über die Sendung gesprochen, weil es ist halt, man muss halt hier alles ein bisschen redigieren, ne, damit der ganze Scheiß nicht so aus dem Ruder läuft.
Laufend kommentieren, was ihr so redet. Das ist ja.
Das war quasi der Souffleur, weil wir ja noch in Französisch auch senden und da gibt es ja quasi Untertitel, wenn du so willst, aber halt im Radio.
Zeichensprache. Das, was ihr gerade gehört habt, war Zeichensprache,
genau.
Gebärdensprache.
Im Radio.
Richtig. Mhm.
Läuft.
Ich war jetzt bei Inside dran, kleiner Junge, dies, das, jenes, 2D.
Genau, Silhouetten, dystopische Welt.
Dystopische Welt, genau, Silhouetten war in Limbo, in Inside ist halt nicht mehr der Fall, aber immer noch
dystopische Welt. Aber es erweckt noch sehr den Eindruck des Art-Designs von Limbo, ne?
Genau.
Also es ist sehr farbarm trotzdem,
es ist sehr desaturiert. Aber es sieht zumindest so aus, als ob die Entwickler mal so von der Kameraseite aus mal so einen Scheinwerfer irgendwie in das Gesicht von dem Jungen geworfen haben. So, ey, guck mal, so sieht der aus. Okay, reicht.
Ja. Ne?
Und es läuft auch ähnlich ab wie Inside, ist halt quasi so ein Side-Scroller, ein Geschicklichkeitsspiel. Jump'n'Run kann man es eigentlich fast nicht mehr nennen.
Ja, du hast so ein paar Rätsel drin, du
springst ein bisschen durch die Gegend,
du hast so ein paar Schleichelemente.
Genau.
Es ist ein runtergebrochener
Plattformer.
Ja,
genau. So ein bisschen so ähnlich wie Ori auf der One auch.
Naja, Ori and the Blind Forest?
War das so krass, Jump'n'Run lässt?
Das ist ja schon eher so ein Metroidvania.
Ja, okay, das ist bei Inside nicht der Fall. Du musst nicht irgendwie backtracken, um irgendwelche neuen Passagen zu öffnen und so weiter. Du rennst einfach durch. Und bekommst auch nicht großartig neue Fähigkeiten dazu, du rennst einfach durch.
Genau.
Und es hat eine sehr interessante Geschichte gehabt, die am Anfang auch überhaupt nicht so zu durchschauen war, weil scheinbar bist du irgendwie in so eine Art Fabrik eingebrochen mit dem Jungen, in der Menschenexperimente gemacht werden und es läuft auf was völlig Absurdes am Ende hinaus, was man überhaupt gar nicht kommen sehen kann, was dafür aber umso mehr flasht. Ist halt natürlich jetzt schwierig, hier großartig drüber zu sprechen. Ich will es auch nicht
spoilern.
Muss auch nicht sein.
Jetzt Vorsicht, Achtung.
Genau.
Achtung.
Es war auf jeden Fall so ein...
Muss ich gleich wieder das Spoilerspray auspacken und dich damit einsprühen,
oder
was?
Dann liege ich hier auf dem Boden und kraue mich da wieder hier und bin mich am Räkeln. Das muss ja nicht sein. Ich will ja noch ein bisschen weiter erzählen. Ich habe ja noch zwei Spieler im Petto. Auf jeden Fall Inside, Platz 3, sollte man zocken, wenn man auf sowas steht.
Ich stehe auf sowas.
War auf jeden Fall eine der großen Überraschungen dieses Jahr.
Okay, Platz 2.
Platz 2. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Thomas, Platz 2 wäre, wenn ich genug Spiele für eine Liste hätte, mein Platz 1.
Ja, Platz 2 ist wahrscheinlich bei vielen hier heute in der Liste drin gewesen und wird drin sein, ist natürlich Doom, das Reboot.
Noch kein einziges Mal gehabt, oder? Kann das
Doom.
Noch kein einziges Mal, oder?
Echt?
Kein einziges Mal.
Tatsächlich nicht. Ne?
Banausen da draußen, Kostverächter.
Du hast nichts jetzt großartig, weil du nur 3 Spiele irgendwie reinmachen würdest, oder wie war das?
Nö, ich hab zu wenig gespielt. Ich hab zu wenig gespielt.
Du hast ja
zu wenig Neues. Ich hab dieses Jahr sehr viel nachgeholt.
Mach doch einfach Platz 5 bis 1 Rocket League.
Ehrlich gesagt, ja.
Und während du quasi erzählst, während dein Textblock runtergeredet wird, macht Max einfach alle 30 Sekunden Platz 5, Platz 4, Platz 3 und so weiter.
Das stimmt. Aber bleiben wir erstmal bei deiner Liste. Platz 2, Doom. Einfach ein wahnsinnig geiler Ego-Shooter.
Doom, das kann man wirklich genau so einfach formulieren. Doom war ein wahnsinnig geiler Ego-Shooter. Hat so ziemlich nichts neu erfunden, aber alles das, was heute ein Ego-Shooter haben muss, geil hingekriegt. großartig viel.
Dabei hat es aber auch auf die ganzen Dinge verzichtet, die halt heute einen Ego-Shooter sozusagen ausmachen. Also, sagen wir mal, von der
Wall-Jumps zum Beispiel.
Ne? Also, ja, es gibt keine Titans, es gibt keinen linken Stick reindrücken, sprinten,
es gibt keinen guten Multiplayer.
Du bist nur am Sprinten quasi.
Ja, genau, du bist nur am Sprinten.
Was man vielleicht sagen kann, ein Ding, das modern an Doom ist, ist die vertikale Ebene.
Ja.
Man springt sehr viel, die Gefechte, es ist einmal ein Strafe-Fest, man läuft immer links, rechts, umkreist sich sozusagen die ganze Zeit mit den Gegnern und man ist sehr agil, man springt, man klettert hoch, Vorsprünge erklimmt man und verschafft sich so auch einen Höhenvorteil und Bewegung. Das ist modern in dem Spiel, ansonsten ist es einfach ein sehr, sehr schneller, sehr präziser.
Wo wir gerade auch bei Flow waren, bei Titanfall, ist auch wieder der Fall bei Doom, finde ich.
Doom hat so einen mega krassen Flow.
Unfassbar.
Ich meine, also man kann natürlich sagen, okay, wenn man jetzt sagt, ich habe nicht viel Zeit, ich will jeden Tag nur so ein Level spielen, so ein Level kann schon mal eine Stunde dauern, aber die Levels
zwei
sind
sogar.
Oder zwei sogar. Und das Ding ist irgendwie, dass du halt gefühlt so einfach nur von Raum zu Raum läufst, du läufst ein paar Schläuche durch diese Raumstation auf dem Mars, da spielst du das ja meistens, dann kommst du wieder in ein großes, offenes Areal. Dann wird die Metal-Musik ein bisschen schneller, ein bisschen drastischer, wie die Becken vom Schlagzeug knatschen irgendwie dir um die Ohren. Und dann kommen einfach super viele Alien-Gegner. Und dann denkst du dir einfach nur so, fuck it, packst deine Shotgun aus, rennst einfach im Affenzahn da durch, kannst irgendwelche Items einsammeln, die dich noch schneller, noch stärker, unbesiegbarer machen. Und bastst einfach alles weg. Du knatschst einfach alles weg, Mann. Das ist sowas von geil, weil es ist halt sowas von eintönig und es gibt sowas von gar keine Abwechslung, aber du willst deine arschgeleckten Waffen aufleveln und einfach nur da durchklatschen, verdammt nochmal.
Beste Waffe im Spiel?
Shotgun. Die stärkere.
Die Double Shotgun.
Aber was ich dazu sagen muss, dass das Geile an Doom ist, finde ich, ich habe jede Waffe benutzt.
Ja. Ich habe auch jede Waffe benutzt.
Weil jede Waffe irgendwie ihren...
Ja, aber außer, ich muss sagen, die halt doppelt ist. Du hast ja immer zwei pro Munitionseinheit sozusagen. Du hast dann diese Plasma-Kanone und dann hast du diese Railgun, glaube ich. Du hast diese Minigun und du hast dieses normale Sturmgewehr. Und da, finde ich, habe ich dann irgendwann auf eine mich eingeschossen. Also ich hatte zum Beispiel nur noch die Railgun, wie heißt die nochmal? Diese,
war das wirklich so, dass
Minigun.
Die sich eine Munition geteilt
Die haben sich eine Munition geteilt. Du hattest immer zwei Waffen pro Munitionstyp am Ende. Ich glaube von acht Waffen. Ja,
es war Max Heck, war das so?
Hundertprozentig.
War das so?
Yep.
Der Raketenwerfer war nur einzeln mit seinen Raketen.
Der Raketenwerfer, glaube ich, ja. Aber Shotgun, Railgun...
Die Gauss Rifle war auch nur alleine mit ihrer Munition.
Was ist
Munition.
Die Gauss?
Die im Prinzip...
Die war mit dem... Die hat sich Munition mit diesem kleinen Plasma... Mit diesem kleinen Plasma-Gewehr geteilt, glaube ich.
Erzähl doch keinen!
Ich bin mir ziemlich sicher.
Erzähl doch keinen, Max. Egal, wir verlieren uns. auf jeden Fall, ich fand, jede Waffe hatte ihre Existenzberechtigung. Ich habe jede benutzt zu verschiedensten Anlässen. Es war einfach, aber doch komplex in dem Sinne, was mich sehr bei der Stange gehalten hat, war diese Secrets, die man überall gesucht hat, weil irgendwie war das cool. Die waren nicht so verwinkelt, nicht so schwer zu finden, dass es irgendwie einen verzweifelt hätte. Und es war immer noch eine nette Sache für zwischendurch.
Und es hat dir ja quasi auch Punkte gegeben, um mega mehr Sachen freizuschalten.
Ja, genau.
Du hast es halt gemacht, wo du Bock drauf hattest, weil du quasi bei diesen ganzen Waffen immer noch so Sekundärfunktionen freischalten konntest oder sagen konntest, jetzt habe ich mehr Muni und so weiter und so fort. Allein deswegen bist du halt in jeder von diesen kleinen offenen Arealen bist du halt auch nochmal rumgerannt, wenn du alles weggehauen hattest, ja. Bis du dann auch wirklich jedes Item quasi gefunden hast, was dich wieder weiterbringt.
Und schön umgesetzt auch auf der Konsole. Muss man auch immer noch
auch
mal dazu
super
sagen.
Super flüssig, obwohl es ja geil aussieht, aber eben durch diese kleinen Areale in dem Sinne haben sich wohl einfach dann die 60 FPS erkauft. Das Spiel sieht auch super geil und atmosphärisch aus. Sieht quasi aus wie eine spielbare Version von Total Recall, nur ohne den dämlichen Arnold Schwarzenegger. Super geil. Kollege, you got what you want. Now give these people air. Ja, mehr musst du dazu gar nicht sagen. Du musst mal gespielt haben, wenn man Ego-Shooter auch nur ansatzweise irgendwie geil findet.
Ja.
Das kannst du an einem Stück durchspielen und das scheiß Spiel dauert 15 Stunden. Du hast einfach, kriegst einfach keine Langeweile, obwohl du immer dasselbe tust.
Bossfight am Ende?
Boah. Also die Bossfights sind okay. Also die Bossfights sind nicht
es gibt ja auch nicht so viele.
Drei oder vier. Aber ich fand den Kampf gegen den Cyberdemon. Das Schöne ist, man kriegt ja die ganzen klassischen Bosse, ne, aus dem Doom-Franchise geliefert. Cyberdemon, super geiler Bosskampf, weil das auch so dieses 1-zu-1-Gefecht nochmal schön irgendwie in Szene setzt, weil der viele Attacken hat, wo du auch schön ausweichen musst, drüber springen, auch ständig in Bewegung bleibst. Dann gibt es noch so einen Bosskampf gegen so zwei komische Speerschwingende Kollegen, die ich nicht ganz... die mir etwas blass geblieben sind.
Die auch so ein bisschen aussahen wie größere Versionen.
Das ist so kurz vorm Ende, glaube ich, ne? Wo du sozusagen kurz vorm Ende dann nochmal...
Und dann ganz am Schluss noch das Gehirnwesen, Brain Spider, ich weiß keine Ahnung, wie der heißt, habe ich vergessen. Aber nett inszeniert, knallt schön, ist ein bisschen einfach.
Gibt keine großartig komplexen Mechaniken bei den Bossen. Also da das höchste Gefühl ist, dass du eben über so ein paar Feuerwellen mal drüber springen musst, mal ausweichen musst, wenn sie auf dich zugerusht kommen.
Auf dem hohen Spiel, also ich habe es das auf diesem Hurt Me Plenty, oder die hatten so diese schönen Namen.
Der vorletzte Schwierigkeitsgrad, der zweitschwierigste.
Wie heißt der nochmal?
Hurt Me Plenty.
Ah, ich habe es auf dem Prinzessin Lillifee Schwierigkeitsgrad gespielt, das war auch ganz cool, ja.
Da hatten sie aber dann die Eigenschaft sozusagen, dass sie dich ziemlich schnell getötet haben. Du bist einmal, zweimal von so einer Welle getroffen und dann lagst du halt auf einem Dreck.
Er muss da richtig springen können.
Ja, genau. Ne? Ja.
So das war, glaube ich, Maus und Tastatur bei mir noch ein bisschen einfacher dann wahrscheinlich, so von der Ausrichtung her.
Das kann gut sein. Alles klar, Tommy, wir gehen sang- und klanglos weiter zu Platz 1. Und
sang- und klanglos. Ja, eigentlich muss man mich für Platz 1 da gar nicht fragen.
Spür doch mal wenigstens da die Stimme ab, die das sagt.
Ja, genau. Ja, komm,
bitte. Mach doch mal ein bisschen feierlich.
Platz 1.
Jo, danke, Maike. Platz 1 bei mir ist natürlich jetzt überhaupt gar keine Überraschung. Weil es halt einfach immer noch, auch mit Unterbrechungen, aber immer noch das dumme Spiel ist, was ich immer spiele. Destiny Rise of Iron Erweiterung.
Wenn ein Destiny-Spiel im Jahr rauskommt, dann ist es Thomas Steuers Platz.
Ja, dann fragt mich doch nicht nach meinem Top 5. So, ich meine, ihr sucht euch ja auch aus.
Aber dann könnte ich ja auch die Rocket League DLCs einfach.
Ja klar, kannst
du. Mein ja, Top 5 also ist das Vulcan-Auto.
Ja, komm, das ist ja jetzt lächerlich. Also immerhin hat ja Rise of Iron noch neue Story hinzugefügt.
Und bei Rocket League auch, da ist... Was du dir da ist eine Arena jetzt im Weltall, da finden im Hintergrund Weltall.
Hat der Müller nicht gerade auch Blood and Wine oder was aufgezählt von Witcher?
Ja, klar.
Ja, siehst du, was auch ein eigenständiges Spiel ist.
Okay, komm, gib uns die Hard Facts, warum Rise of Iron jetzt doch wieder. Du warst nämlich nicht so begeistert.
Hm. Ich erinnere mich noch. Ich stand hier mit dir im Studio, Thomas. Ich kann das bestätigen. Du warst nicht so begeistert.
Ja.
So, was sagst du jetzt
dazu? Ich war halt wieder nicht so begeistert, weil der Umfang halt wieder zurückgegangen ist im Vergleich zu Taken King. Also man war wieder relativ schnell durch damit. Dafür hatte Rise of Iron aber mit Abstand den geilsten Style von allen Erweiterungen, weil eben nicht mehr dieser komische Zombie-Style von Taken King mit den Besessenen irgendwie da war, sondern dieses futuristische, Sci-Fi-mäßige mit dem Siva. Alles war in so dunkles Rot gehüllt, vor allen Dingen später beim Endboss-Kampf im Raid. Alles hatte irgendwie doch einen geileren, moderneren Style als bei Taken King, auch wenn es weniger war.
Aber du kommst halt immer wieder zurück. Du kommst immer wieder zurück,
ja,
wie
der
aber
angefixte... Das ist aber auch der Sinn der ganzen Geschichte.
Ja, das ist halt so eine dysfunktionale Beziehung einfach. Ja.
Ab morgen gibt's wieder Eisenbanner, Max. Nicht Eisenbanner, wie heißt der mal? Icebreaker, so.
Ich glaube, wir brauchen eine Intervention für dich. Ich
erinnere mich noch, das ist das Scharfschützengewehr, ne?
Das war quasi das Scharfschützengewehr, was deine Munition regeneriert.
Ja, genau. Ja.
Und das war in Jahr 1 einfach so die absolute Megawaffe neben dem Raketenwerfer
Galahorn. Dann haben sie rausgepatcht, weil sie zu overpowered waren, jetzt bringen sie wieder.
Genau.
Konsequenz, Bungie.
Also Bungie sagt sich jetzt einfach, deswegen ist ja Galahorn auch wieder zurück. Galahorn, der krasse Raketenwerfer, ist auch wieder zurück in Jahr 3. Die sagen sich halt einfach so, komm, Jahr 3 ist das letzte, danach kommt Destiny 2. Jetzt scheißen wir einfach auf alles, was wir vorher beschlossen haben. Ja, es kommt.
Nächstes Jahr schon.
Naja, es kommt. Es kommt nächstes Jahr auf jeden Fall. Sie müssen irgendwas nächstes Jahr bringen.
Thomas Steuer, 2017 Tech 5, Platz 1, Destiny 2.
Vielleicht aber ja auch schon dann eine Erweiterung, die vielleicht im September schon kommt. Vielleicht ist sie dann
Platz 2. Ja,
genau. Könnte dann Platz 2 sein.
Ja, alles klar.
Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus. www.kölncampus.com